Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM mit der Sendung vom Freitag, den 30. März 2012. Die heutige halbe Stunde wurde zusammengestellt von Sakura vom Transgender Radio aus Berlin und ich bin auch am Mikrofon. Die heutigen Themen: In Spanien war gestern Generalstreik. Über die Hintergründe erfahrt ihr mehr in unserem ersten Beitrag. Dann geht es um Asylpolitik. Oder vielleicht eher ihre Verhinderung in der und durch die EU. Dublin II heißt das Thema. Dublin II ist der Name des Abkommens, das die Abschiebungen innerhalb der EU regelt. Der deutsche Völkermord im heutigen Namibia ist schon 100 Jahre her, dennoch hat auch heute noch der Bundestag offenbar Probleme damit, Verantwortung dafür zu übernehmen. Eine Abstimmung dazu verlief enttäuschend für diejenigen, die sich das erhofft hatten. Am Montag fand in Berlin eine Kundgebung gegen die Pathologisierung und Psychiatrisierung von Transmenschen statt. Dazu ein Interview von der Kundgebung. Nun zuerst einmal zum Generalstreik in Spanien. Unser Beitrag wurde vor dem Streik aufgezeichnet, der gestern stattfand. Laut aktuellen Medienberichten erreichte die Streikbeteiligung nahezu 80%. In vielen Städten fanden Großdemonstrationen statt. Allein in Barcelona sollen daran über 200.000 Menschen teilgenommen haben. Auch in Valencia und Madrid gab es Demonstrationen mit mehr als 100.000 Teilnehmenden. Besonders im Baskenland gab es eine starke Beteiligung. Von dortigen Gewerkschaften war der Streik initiiert worden. Die konservative Regierung ruft offenbar Protest hervor, obwohl es auch zuvor schon eine neoliberale Politik gab. In Spanien wird die aktuelle Wirtschaftspolitik der EU besonders deutlich, an der deutsche Wirtschaftsinteressen mitverantwortlich sind. Aus Protest gegen die jüngsten Maßnahmen der rechten Regierung Mariano Rajoys riefen diesmal alle in Spanien aktiven gewerkschaftlichen Organisationen gemeinsam zum Streik auf. Mit dem Generalsekretär der Confederación Intersindical Galega, CIG, Suso Zeixa, führte Radio Z aus Nürnberg ein Interview.
Wenn ich mich nicht täusche, der heutige Generalstreik ist auf eine Initiative von euch zurückzuführen. Nun haben sich eure Initiative sogar die größten spanischen Gewerkschaftszentralen, UGT und Comisiones angeschlossen. Welche Gründe haben euch dazu geführt, einen zweiten Generalstreik in ungefähr einem Jahr auszurufen?
Die aktuelle Arbeitsmarktreform ist die härteste in Bezug auf die Beschneidung der Beschäftigtenrechte seit der Franco-Diktatur. Die Reform versucht eine totale Deregulierung des Arbeitsmarktes und die Aufhebung des aktuellen Modells der Arbeitsbeziehung. Außerdem ist diese letzte Arbeitsmarktreform eine zugunsten der Arbeitgeber, die es ihnen ermöglicht, nun die Arbeitsbedingungen bezüglich Löhne, Arbeitszeiten usw. so einseitig festzulegen. Des Weiteren wird die Kündigung bewilligt und erleichtert.
Ihr demonstriert ebenfalls gegen den sozialen Kahlschlag der Regierung der Volkspartei.
Es ist uns klar, dass die aktuellen Sparprogramme hinsichtlich der Ausgaben und Investitionen im öffentlichen Dienst eindeutig abzulehnen sind. Und zwar aus dem Grund, dass einerseits öffentliche grundlegende Leistungen im Gesundheitswesen, Schulbildung, im Bereich der sozialen Absicherung und so weiter prekarisiert werden. Andererseits, damit den absteigenden staatlichen Investitionen in dieser Infrastruktur viele Arbeitsstellen verloren gehen und die Wirtschaft stranguliert wird. Und dies in der Zeit, in der das private Kapital keinesfalls investiert.
Es ist unübersehbar, dass die konservative Regierung Gesetze verabschiedet, die die Interessen des spanischen Arbeitgeberverband COE dienen. Spanische Arbeitgeber wollen das Recht auf Streik, das unter anderem in der spanischen Verfassung verankert ist, stark einschränken. Welche Pläne hat die Volkspartei diesbezüglich vor und welche Maßnahmen wollt ihr diesen entgegensetzen?
Ja, was die Arbeitsmarktreform grundlegend versucht, ist erstens ein Abfall der Löhne in ganz Spanien. Mittel dazu sind noch kürzere, befristete Arbeitsverträge ohne keinerlei Rechte, die zur Prekarisierung des Arbeitsmarktes führen werden. Aber diese Maßnahmen müssen im Zusammenhang mit zwei anderen zentralen Reformen in Kraft treten, die zur Schwächung der Arbeiterklasse führen sollten, damit wir die Reformen und den Verlust von Rechten nicht bekämpfen können. Erstens bei der Tarifverhandlung, die grundlegend ist für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die Umverteilung des Reichtums und die Umverteilung des von der Arbeiterklasse produzierten Mehrwertes. Sie werden versuchen, diese nur formell aufrechtzuerhalten, aber ohne reale Bedeutung, indem sie Tarifverträge ermöglichen werden, die nicht an den für alle Unternehmen einer bestimmten Branche gültigen Bedingungen gebunden sind. Der Arbeitgeberverband will nun das Recht auf Streik verhindern. Somit hätten die großen Unternehmer und die Banken, die sowieso die Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik in Spanien bestimmen, alles erreicht, was sie erreichen wollen.
Seit Anfang der Krise wurden mehrere sehr ungerechte politische und soziale Maßnahmen zulasten der gesellschaftlichen Mehrheit durchgeführt. Aber nicht nur auf Initiative von der Volkspartei, PSOE und so weiter, sondern auch seitens der EU mit der deutschen Regierung an der Spitze. Um diese neoliberale politische und wirtschaftliche Offensive des Kapitals zu stoppen, ist eine europaweite Antwort mehr als notwendig.
Flüchtling in Europa sein heißt Lager, ein Leben auf dem Verschiebebahnhof. Die reichen Nordländer geben das Problem Flüchtling an die Südländer weiter. Die erste Abschiebung erfolgt in die Ersteinreiseländer und von dort geht es weiter vor die Grenzen der EU. Heute sollen gegen diese Politik einige Aktionen stattfinden. Radio Dreieckland aus Freiburg sprach darüber mit Philipp Stein von Dublin 2 Stoppen. Mehr Infos dazu findet ihr auch unter dublin2.info.
Was für Auswirkungen hat Dublin 2?
Grundsätzlich besagt dieses Abkommen, dass ein Flüchtling, der irgendwo in Europa aufgegriffen wird, wieder in das Land zurückgeschoben wird innerhalb dieses Dublin 2-Raumes, also der Schengen-Länder und einige Länder noch dazu, wie Norwegen und der Schweiz, wo er zum ersten Mal Kontakt mit den Behörden hatte. Endeffektlich fragt man sich, ne? Also wenn man sich dieses ganze Gebilde anguckt, das ist ja nicht nur Dublin 2, sondern das sind dann ja auch noch diese sichere Drittstaatenregelung, das ist Frontex, die auf dem Mittelmeer operieren. Endeffektlich, wenn man sich das geografisch anguckt, fügt sich das alles zu so konzentrischen Schutzwellen um Kerneuropa, wie jetzt Deutschland, Frankreich, Benelux, zusammen. Das ist, denke ich, ein klares Interesse. Und warum das die südeuropäischen Länder mitmachen, auf deren in Anführungszeichen Lasten es ja ein bisschen geht, kann man sich eigentlich nur ökonomisch erklären, dass da der ökonomische Druck von Kerneuropa stark genug ist. Und endeffektlich ist es einfach eine klare Abschottungspolitik. Gleichzeitig beobachtet man ja in der EU schon ein ziemliches humanitäres Gefälle, also dass man jetzt sagen kann, die Lebensstandards von Flüchtlingen in beispielsweise Griechenland, Malta, Zypern, Italien, sind halt doch nochmal deutlich schlechter, als die jetzt vielleicht in Nordeuropa sind. Und also da ist halt vor gut einem Jahr auch ein großer Erfolg gelungen, nämlich der, dass selbst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt hat, dass Abschiebungen nach Griechenland, was ja immer ein Teil der EU und Teil des Schengen-Raums ist, menschenrechtswidrig sind. Das heißt, der gesamte EU-Raum kann seit über einem Jahr nicht mehr Flüchtlinge nach Griechenland zurückschieben wegen der humanitären Bedingungen, was schon mal ein großer Erfolg war, punktuell. Allerdings muss man natürlich jetzt auch sagen, andere Länder, wie gesagt, Malta, Zypern, Italien, Ungarn, da sieht es nicht anders aus und da werden massenhaft Leute hingeschoben und die Perspektive, die da haben, sind einfach Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und ja absolute Perspektivlosigkeit. Und von daher sind wir auch ganz klar der Meinung, dass es da noch viele andere Länder gibt, in die man diese Abschiebungen aussetzen muss und endeffektlich das ganze System natürlich abschaffen.
Eure Initiative hat sich ja geradezu über Griechenland gebildet. Das heißt, es war so ein bisschen der Auslöser, dass ihr zusammengekommen seid und angefangen habt, gegen Dublin 2 zu kämpfen. Stimmt's?
Ja, das war also eine sehr gute Erfahrung, dass man wirklich auch so viel erreichen kann. Da gab es dann auch auf Lesbos, auf dieser vorgelagerten Insel, wo Pagani so ein absolut unmenschlicher Flüchtlingsknast ist, wo es auch Voices from Pagani, wenn das jemand mal googeln will, da gibt es Videos auf YouTube, da fällt man in Ohnmacht, wenn man das sieht, was die Flüchtlinge dann von selber auch abgefackelt haben, um das Ding einfach dem Erdboden gleich zu machen, weil es einfach so unhaltbare Zustände waren. Und da gab es dieses No-Border-Camp 2009 und von da ausgehend waren halt so viele Leute, die so motiviert waren, da diesen Prozess nach Griechenland zu stoppen, dass das zum großen Erfolg geführt hat. Und das war so der bisschen die Initialzündung, genau.
Ihr wollt nicht nur Griechenland aushebeln, sondern ihr wollt natürlich weiter hebeln. Wie macht ihr das? Was macht ihr da?
Na, wir machen heute eine sehr kraftvolle, sehr großartige Aktion an 5 deutschen Flughäfen gleichzeitig. Das ist in Hamburg um 18 Uhr und sonst in 4 anderen Städten, in Düsseldorf, Berlin, München und Frankfurt am Main um 17 Uhr. Da werden also im bundesweit bestimmt eine deutlich 4-stellige Zahl an Leuten zusammenkommen, die alle ihren absolutes Missfallen gegen dieses System zum Ausdruck bringen. Das ist halt so ein erster Auftakt. Dann gibt es halt eine Bezugnahme auf verschiedene Gutachten, die jetzt auch von verschiedenen Organisationen erstellt worden sind, wo halt auch die humanitäre Situation in anderen Ländern als Griechenland beleuchtet wird und mit denen man halt auch parlamentarisch klar machen will, dass eine Abschiebung dahin genauso wenig humanitär möglich ist wie eine Abschiebung nach Griechenland derzeit.
Vor einer Woche, am Internationalen Tag gegen Rassismus, fand im Bundestag so etwas wie ein historischer Moment statt. Dort wurde nämlich über 2 Anträge diskutiert, die sich mit der Kolonialvergangenheit Deutschlands auseinandersetzten. Genauer gesagt mit dem, was Deutschland als Kolonialmacht Anfang des 20. Jahrhunderts in Namibia zu verantworten hat. Damals wurden nämlich die Herero, Nama, Damara und die San systematisch ermordet. Über den Verlauf der Auseinandersetzung und Abstimmung im Bundestag berichtet Radio Korax aus Halle. Warum es Deutschland offensichtlich immer noch schwerfällt, sich zu seiner Geschichte zu bekennen, fragten sie Nikolai Röschert. Er ist aktiv für die internationale Nichtregierungsorganisation Afrika Venir, die sich für politische Bildung in Afrika und Europa einsetzt.
Beim linken Antrag stehen jetzt so sehr viele Punkte im Mittelpunkt. Ich würde mal die wichtigsten nennen. Es ist eine Anerkennung der Geschehnisse in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia, als Völkermord dort beschrieben. Es wird auch quasi seitens des Bundestags, sollte er dann angenommen werden, was ja nicht geschehen ist, eine Entschuldigung ausgesprochen dafür gegenüber den betroffenen Bevölkerungsgruppen, aber auch dem Staat Namibia. Dann ist vorgesehen gewesen, jetzt einen quasi Dialog in Gang zu setzen zwischen den Parlamenten, aber auch den Regierungen der beiden Länder, immer unter Beteiligung der Nachfahren der Opfer, also der Opfergruppen quasi. Und das sind so die allerwichtigsten Punkte. Und dann auch noch als ein zentrales Element halt die Wiedergutmachungsfrage. Das heißt, im linken Antrag wird schon so argumentiert, dass ganz klar gesagt wird, es muss von Entwicklungszusammenarbeit getrennt werden. Das muss man vielleicht kurz erläutern. Im Rahmen der Beziehung zwischen Deutschland und Namibia werden pro Kopf sehr hohe Entwicklungsgelder, gerade auch mit Verweis auf die besondere Geschichte, gezahlt. Aber Entwicklungsgelder sind halt immer mit Auflagen und Konditionen verbunden und werden nicht unbedingt im Sinne der betroffenen Bevölkerungsgruppen eingesetzt und auch nicht unter deren Beteiligung. Und insofern ist die Linke hier sehr klar für eine Trennung eingetreten und auch plädiert dann für eine Art Strukturfonds, den man in einem Dialog vorschlagen könnte, der im Prinzip eine verhandelte Wiedergutmachung wäre, also nicht nach einem Rechtsanspruch, aber den Gebieten auch infrastrukturell zugute käme, die damals betroffen waren. Es ist auch heute noch so, dass da halt massenhaft weiße Farmer aus der Zeit, also Nachfahren, diese Länder besetzen, die Landfrage unlöst, die leben nach größtenteils in bitterer Armut, die Herero und Nama. Und da war angedacht, hier diese Wiedergutmachungsfrage aufzuhängen. Dann gab es, sage ich nochmal zum Abschluss, eine Art innenpolitischen Teil, muss man sagen, eben anzusagen, die Kolonialvergangenheit in Deutschland wird viel zu wenig aufgearbeitet. Und dafür müsste es eine Bundesstiftung geben, vielleicht ähnlich wie die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, die die Nazi-Vergangenheit ja betreut und aufarbeitet.
Es mag ja relativ überraschend kommen, dass nach mehr als 100 Jahren solche Anträge dann eben in den Bundestag flattern. Was war denn der Hintergrund für die Anträge, beziehungsweise wie sind die zustande gekommen?
Also die Vorgeschichte ist eine kürzere und eine etwas weitere, sage ich mal. Um mit der kürzeren anzufangen, ist, dass im letzten Jahr Ende September eben 20 erste Schädel aus der Berliner Charité übergeben wurden an die Nachfahren der Opfer. Das kam mit einer großen Delegation und das Ganze lief seitens der Bundesregierung, sage ich mal, sehr unwürdig ab. Die Delegation wurde zu keinem Zeitpunkt offiziell empfangen von der Bundesregierung, obwohl auch ein Minister mitgereist ist und auch nur an der Übergabe beteiligte sie sich als Gast. Also der offizielle Ausrichter wurde bewusst als auf der Charité gelassen und das hat schon für sehr großen Unmut gelassen, auch an einer von uns als Nichtregierungsorganisation organisierten Podiumsdiskussion, zu denen alle Parteien auch eingeladen waren, haben sie sich nicht beteiligt und das wurde sehr, sehr schlecht angenommen in Namibia, auch in staatlichen Kreisen, die sonst sehr zurückhaltend waren bisher in der Frage, was dann auch zu Verschlechterungen bis Ende des Jahres in den Beziehungen führte. 2004 ist im Prinzip das 100-jährige Gedenkfeier gewesen in Namibia, dieses Aufstands der Herero und der dann so grausamen Niederschlagung. Und da ist Heidemarie Witschold-Zoll, damals Entwicklungsministerin von der SPD, hingereist und hat eine sehr überraschende Rede gehalten, die sehr einfühlsam und sehr bewegend war, wo sie das auch sagt, dass das, was damals geschehen ist, heute Völkermord genannt würde und ein General von Trotha, der den Vernichtungsbefehl gegeben hat, heute vor Gericht gestellt werden würde. Was dazu führte, das war natürlich auch die Absicht, dass Entschädigungsklagenforderungen, die auf dem Tisch lagen, erstmal zurückgezogen wurden. Es wurde allerdings eingefangen dann nach ihrer Rückkehr von der Bundesregierung selbst, vor allen Dingen aus dem Außenministerium und als Privatmeinung seitdem deklariert. Es ist nicht offizielle Regierungsmeinung der Bundesregierung seither. Und gut, dann gab es halt verschiedenste Entwicklungen. In Namibia selbst gab es dann einen einstimmigen, also auch der dortigen Opposition und Regierungsparteien, Parlamentsbeschluss, der klar 2006 das als Völkermord benennt und Verhandlungen mit Deutschland über die Frage von möglichen Wiedergutmachungsleistungen forderte. Und der wurde bis dato quasi auch ignoriert.
Und wir hatten ja jetzt quasi den Antrag der Linken und den Antrag der SPD und den Grünen. Und im Bundestag war ja eine Diskussion und Debatte um die Anträge vorgesehen. Wie verlief denn diese?
Genau, die ist gut. Es gibt ja immer mehrere Lesungen. Die erste, die war schon am 1. März zu dem Antrag der Linksfraktion, der da kurz vorher Ende Februar eingebracht wurde. Die ging nur zu Protokoll, muss man sagen. Es ist ja oft so im Bundestagsgeschehen, dass es schon so viele Themen gibt, dass viele Reden in Anführungsstrichen dann eigentlich nur zu Protokoll gehen. Aber man konnte schon sehr gut ablesen, welche Positionen dort gewählt werden. Aber bewegender oder spannender war dann sicher die Abstimmung am 22. März mit tatsächlichen Reden über eine halbe Stunde. Da haben alle drei, also da hat die Witschorek-Zoll auch nochmal für die SPD gesprochen, der Uwe Kikkeritz für die Grünen und Nima Moras hat für die Linke, das auch initiiert hat dort. Und alle drei Reden, sage ich mal, waren sehr bewegend, vor allen Dingen in dem Punkt der Betonung, dass man jetzt auch mal von Völkermord sprechen muss in diesen Zusammenhängen und dass es kein Grund sein kann, dieser juristische, der oft vorgeschoben wird, dass die Konvention zur Verhütung des Völkermords der UN erst 1948 quasi in Kraft trat. Das kann ja nicht verhindern, dass man trotzdem nach den Kriterien dies erstmal als Völkermord benennt und sich auch aufrichtig entschuldigt.
Um es schon mal vorwegzunehmen, quasi die Anträge wurden dann abgelehnt. Wissen Sie vielleicht, wie das genaue Abstimmungsergebnis war?
Ja, also es war keine namentliche Abstimmung. Insofern ist es dann fraktionsweise, glaube ich, nur dokumentiert. Und das war, dass die Koalitionsfraktionen CDU, CSU und FDP beide Anträge abgelehnt haben. Die Linkspartei hat sich bei dem Antrag der SPD-Grünen enthalten und umgekehrt haben sich SPD-Grüne bei dem Antrag der Linksfraktion enthalten.
Wie würden Sie denn jetzt diese Entscheidung bewerten?
Also es ist erstmal ein ziemlich herber Schlag. Wir sagen als Bündnis eben auch, dass das schon auch eine sehr beschämende Haltung ist von Deutschland, die hier eingenommen wird. Das ist ein Schlag ins Gesicht, ist auch was die Geschichtsaufarbeitung angeht, auch die Erinnerungskultur, die unseres Erachtens ist. Wir stellen die Frage zumindest im Raum, in Teilen rassistisch sein könnte, dass man halt sehr viele Gräueltaten in Europa beispielsweise benennt und auch sich dafür entschuldigt, aber in Afrika das eher als Randthema gesehen wird und auch nicht für wichtig erachtet wird, und werden da dranbleiben. Wir begrüßen natürlich sehr, dass jetzt auch SPD und Grüne diese Haltung eingenommen haben und hoffen, dass damit auch dieser Prozess noch längst nicht abgeschlossen ist und sich da noch was bewegen wird in kommender Zeit.
Für mich halt noch die Frage sozusagen, ich meine, die Ereignisse sind ja jetzt mehr als 100 Jahre her. Namibia war zwischen 1904 und 1908 von Deutschland als Kolonie besetzt. Warum ist es denn für uns heute immer noch so schwer, damit umzugehen?
Ja, also wir haben es halt enger verfolgt. Es ist natürlich häufig so, die Vermutung, die naheliegt, die wahrscheinlich auch die dominierende ist, ich will da auch nichts unterstellen, in anderer Sicht, dass man halt einerseits Reparationsforderungen vermeiden will mit allen Mitteln, aber auch ein Präzedenzfall. Die Vermutungen sind groß, dass im Prinzip der Club von Berlin, der Afrika aufgeteilt hat, 1884, 85, in der Weise noch existiert, dass man sich auch gegenseitig unter Druck setzt oder auch an umgekehrt stützt, entsprechende eigene Gräueltaten nicht zuzugeben, weil es natürlich auch Prozesse in den jeweils anderen Kolonialstaaten wie Frankreich, England auslösen kann.
Am Montag dieser Woche fand eine Kundgebung vor dem Berliner Senat für Bildung, Jugend und Wissenschaft zur Unterstützung der 12-jährigen Alex statt, die nach einem Gerichtsbeschluss eines Berliner Kammergerichts zwangsweise in psychiatrische Behandlung soll. Sie ist ein Mädchen entgegen ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht. Aber der vom Jugendamt beauftragte Professor Bayer vom Krankenhaus Charité meint hier normative männliche Wertmaßstäbe durchsetzen zu müssen. Jetzt wurde gerichtlich der Weg geebnet für die Zwangseinweisung in die Psychiatrie. Diese ungeheuerliche Praxis ist kein Einzelfall. Die Charité in Berlin ist für ähnliche Vorgehensweise berüchtigt und auch anderswo in Deutschland werden ähnliche Fälle immer wieder berichtet. Besonders in der Medizin werden offenbar immer noch Grundrechte von Menschen verletzt, die nicht deren Geschlechternormen entsprechen. Das liegt auch an den reformbedürftigen Gesetzen in Deutschland. Das sogenannte Transsexuellengesetz wurde schon mehrmals vom Bundesverfassungsgericht als nicht verfassungsgemäß verworfen. Die wichtigste Forderung der Kundgebung ist, die Psychiatrisierung von Alex sofort zu stoppen, sowie die Pathologisierung und die Missachtung der Rechte von Transmenschen zu beenden. Vor Ort habe ich die Menschenrechtsaktivistin und Sprecherin des Alex-UnterstützerInnenbündnisses Marion Böker interviewt.
Am Freitag kam das Urteil über Alex, ein 11 oder jetzt 12 gewordenes Mädchen, was zwangseingewiesen werden soll, um, ich sag mal kurz, die Transsexualität auszutreiben. Wer sich hier auskennt, also die soll in die Charité zu Herrn Professor Bayer, der ja sagt, es gibt keine Transsexualität und sie da quasi umkehren will oder abbringen will von. Und die Mutter will das auch nicht, aber es gibt eben ein Jugendamt, was ein Teil Sorgerecht hat, das Gesundheitsfürsorgerecht. Aufgrund dieser Basis ist das Urteil gesprochen worden. Die Mutter, der Anwalt, das Mädchen natürlich und wir, das Aktionsbündnis, sind sehr entsetzt. Und wir sind hier zur Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft gegangen, um mit der Staatssekretärin zu reden oder um die darauf aufmerksam zu machen, dass hier was läuft, was entgegen der Regeln von Berlin eigentlich läuft und nicht in deren, wie auch unserem, Interesse sein kann.
Kannst du noch kurz was zum Verlauf der Kundgebung sagen, wie viele Leute hier sind, wie die Stimmung so ist?
Also die Stimmung ist eigentlich so zwischen bedrückt und gut, dass so viele da waren. Also es waren am Anfang sehr, sehr viele. Ich könnte ich kann immer schlecht schätzen, ich würde sagen, dass so zwischen 500 und 600, 700 da waren, kann man das sagen? Also ich bin nicht eine gute Schätzerin, aber der Platz war voll und es waren sehr viele unterschiedliche Gruppen da, jedenfalls mehr als in dem Aktionsbündnis bisher zusammensaßen. Und alle haben auch süße Schilder hochgemalt, also wir glauben an dich, Alex, und keine Zwangspathologisierung, keine Psychiatrisierung, aber viel auch mit Bezug auf dieses Mädchen, weil ich glaube, die meisten sind hier älter und waren auch mal in dem Alter und genau an dem Punkt und können sich nicht vorstellen, was jetzt passiert oder wollen es nicht, weil die dann auch Ähnliches erfahren haben, wissen, wie schlimm das jetzt sein kann. Aber die Stimmung, würde ich sagen, ist gut. Es sind noch circa 100 da, die jetzt auch erfahren haben, dass immerhin die Staatssekretärin Klepper und eine Mitarbeiterin der Senatsverwaltung Jugend mit vier von diesem Aktionsbündnis gesprochen haben.
Und kannst du noch ein paar die wichtigsten Forderungen mal kurz sagen?
Ja, die wichtigsten Forderungen sind, dass das Mädchen die Geschlechtsidentitätsfindung selber bestimmen kann, dass sie zur Schule gehen kann und ihre Jugend und Bildung genießen kann und in Ruhe gelassen wird, aber zweitens auch wenn denn eine ärztliche Behandlung sein sollte, den Arzt oder die Ärztin selber wählen kann, den Ort, wo das stattfindet und nicht zwangsweise, wie das Urteil jetzt sagt, nur in die Charité darf oder muss. Und außerdem ist die Forderung, dass es überhaupt keine Zwangspsychiatrisierung gibt natürlich, keine Medikamentalisierung, solche Ärzte wie Bayer auch eben einfach nicht praktizieren dürfen, weil es viele Fachkoryphäen gibt, die sagen, sowas ist nicht mehr Standard. Demnach muss Berlin auch dafür sorgen, dass der neueste Standard nur erlaubt ist.
Wie geht es jetzt weiter?
Naja, einmal würde ich jetzt sagen, nach dem Gespräch mit dieser Staatssekretärin Frau Klepper, dass wir hoffen, dass wir eine Rückmeldung von ihr kriegen. Das hat sie ja zugesagt, dass sie möglicherweise intervenieren oder durch Gespräche bei dem Jugendamt erreichen, dass die von ihrem Irrweg, sag ich mal, abgehen. Ich denke, dass wir weitere Proteste machen, und zwar solange Alex nicht eine unbefangene Kindheit hat, müssen wir da dranbleiben. Und es trifft ja nicht nur Alex, sie ist vermutlich ja eben nur eine, die sich jetzt auch in die Öffentlichkeit wagt, zwar noch anonym, aber doch mit uns redet, vermittelt, deren Mutter eben Interviews mit der Tatja und mit anderen Medien geführt hat und von der wir wissen, wir haben ja sonst eigentlich zu vielen dann in genau diesen Jahren gar keinen Kontakt.
Und es richtet sich auch allgemeiner gegen Transpathologisierung generell und auch gegen diese Position, die Charité vertritt und aber auch die Standardposition der Krankheitskataloge ist, oder?
Ja, also es geht auch darum zu diskutieren, dass es gar keine Identitätsstörungen gibt, sondern nur eine Identitätsfindung vielleicht, dass man die unterstützen muss, ich meine wie bei jedem anderen Menschen auch. Und es wird auch, ich komme nochmal zurück darauf, wie es weitergeht. Also es wird auch den Anwalt geben, der noch zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gehen wird. Und wenn da kein Recht kommt und wenn das soweit nötig ist, dann gehen wir auch bis zur UNO. Und da berate ich dann eben auch, wie wir das aufbereiten können, schreibe ich auch für die Mutter und das Mädchen, dass da verschiedene Menschenrechtsausschüsse sich mit befassen müssen erstmal. Wir hoffen natürlich, dass es nicht dazu kommt. Und die Verallgemeinung ist natürlich, dass hier Grundsätze geklärt werden müssen, dass Mädchen oder Jungen selber sagen können, wann sie es sind und dass die Gesellschaft das eben nicht verhindert oder geschweige denn solche folterähnlichen Zugriffe machen, wo also komischerweise sich ein Gericht auch noch dahinter stellt. Also es kann eigentlich im Rechtsstaat nicht sein.
Und es sind jetzt also auch noch weitere Aktionen zu erwarten?
Zu erwarten, geplant noch nicht und es gibt schon viele Ideen.
Das war ein Beitrag vom Transgender Radio aus Berlin und das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP FM. Verantwortlich für die heutige Sendung ist Sakura vom Transgender Radio aus Berlin. Weitere Infos, die einzelnen Beiträge sowie die Gesamtausgabe von ZIP FM findet ihr unter freie-radios.net. Und ihr habt es gemerkt, wir sind heute noch nicht in Urlaub, aber dies ist jetzt wirklich die letzte Sendung vor unseren Ferien. Ihr könnt uns ab Mitte April wieder empfangen. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.